Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dossier-Podcasts. Mein Name ist David Winter, ich bin Redakteur bei Dossier. Sie hören gleich einen Mitschnitt von unserer Mitgliederveranstaltung, dem Dossier-Hinterzimmer in der Roten Bar des Wiener Volkstheaters. Wir sprachen über das Thema unseres aktuellen Magazins, das sich auf 135 Seiten mit Propaganda und Desinformation beschäftigt. Zu Gast waren Felix Lippe, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bundesstelle für Sektenfragen, und Dossier-Redakteurin Ea Capella. Beide beschäftigen sich tiefgehend mit Online-Plattformen und Telegram-Chatgruppen, die im rechtsextremen Milieu angesiedelt sind und über ihre Kanäle jede Menge Desinformation, etwa über die Covid-Pandemie, verbreiten. Ich wünsche Ihnen aufschlussreiche Erkenntnisse.
Einen wunderschönen Abend. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen beim Dossier Hinterzimmer wieder in der Roten Bar im Volkstheater. Mein Name ist Julia Herberg, ich bin Redakteurin bei Dossier und wir entführen Sie heute in die Welt unseres neuen Magazins. Es geht um Propaganda und Desinformation. Wir reden heute auch darüber, über das Geschäft mit Desinformation, und zwar also politisches Geschäft als auch tatsächlich wirtschaftliches Geschäft damit. Wir haben zwei wundervolle Gäste am Podium. Ich darf gleich raufbitten, meine sehr geschätzte Kollegin Ea Capella, Redakteurin aus der Dossier-Redaktion. Und Felix Lippe, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bundesstelle für Sektenfragen. Er hat in dieser Ausgabe, die wirklich auch unsere Rekordlänge von 132 Seiten hat, recherchiert vor allem, wie insbesondere Propaganda-Plattformen und Desinformation Produkte verkaufen und damit auch sozusagen politische, ideologische Gruppierungen mitfinanzieren und welche Rolle die FPÖ für sie spielt. Und Felix Lippe ist eben, wie schon kurz angekündigt, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bundesstelle für Sektenfragen. Was die mit unserem Heft zu tun hat und mit dem Thema, erfahren wir gleich. Felix wird auch einen Ausblick geben in eine Folgeerhebung zum Thema Desinformation auf Telegram, die noch nicht veröffentlicht wird. Das heißt, Sie kriegen heute einen exklusiven Einblick. Dabei bitte nicht fotografieren. Ich sage es dann nochmal an der Stelle dazu, wenn er uns was zeigt, was wir noch gar nicht sehen dürfen. Auf jeden Fall hat die Bundesstelle für Sektenfragen uns total unterstützt in diesem Heft, in der Recherche, weil wir haben auch eine Datenauswertung sozusagen in Auftrag geben dürfen in Kooperation zur Medizin- und Gesundheitsdesinformation auf Telegram. Die finden Sie im Heft, wir werden auch kurz darüber sprechen. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei der Bundesstelle, bei Felix und bei Arash Bakhtiari, der auch da ist, die eben für uns diese tolle Datenauswertung gemacht haben. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal an euch. Ja, so, was man hier sieht, ist sozusagen eine Galaxie, ein wirkliches Paralleluniversum an alternativen Informations- und Propagandakanälen, die sich entwickelt hat. Das war etwas, mit dem sich die Ehe jetzt monatelang beschäftigt hat. Genau, man sieht hier eben kleine Raumschiffchen, Planeten, eine Ähnlichkeit mit dem Todesstern haben wir auch skizziert. Also es geht hier wirklich um die Galaxie des Medienuniversums, das sich die FPÖ und ihr nahestehende Unternehmen, Organisationen und Gruppierungen inzwischen aufgebaut haben, und er hat herausgefunden, auch wie die untereinander auch vernetzt sind, sowohl personell als auch durch Geldflüsse. Magst du uns mal ein bisschen einführen in die blaue Mediengalaxie? Wie funktioniert dieses Netzwerk und was ist besonders wichtig gewesen dabei?
Wenn man sich das anschaut, dann sind das auf den ersten Blick ganz heterogene Medien eigentlich. Also man hat da zum Beispiel FPÖ-TV und die Neue Freie Zeitung, das sind ganz klassische Parteimedien. Und dann hat man Monatsmagazine, man hat Online-Plattformen, manche gibt es schon seit Jahrzehnten, andere haben sich gerade erst in der Corona-Pandemie formiert. Und was aber all diese Medien eint, ist, das sind keine journalistischen Medien. Da geht es ganz klar darum, eine Botschaft zu verbreiten, ein bestimmtes Weltbild zu verbreiten. Und was all diese Medien eint, ist auch ein Narrativ. Und zwar, bei uns gibt es die Wahrheit, die die etablierten Medien verschweigen, die die Systempresse verschweigt. Und die dritte Gemeinsamkeit ist, dass bei all diesen Medien die FPÖ eine zentrale Rolle spielt. Also die Partei spielt für die Medien eine Rolle und die Medien spielen für die Partei eine große Rolle. Und das sieht man sehr schnell, wenn man auf die Webseiten geht oder sich diese Magazine durchblättert. Da werden wirklich teilweise Presseanfragen 1:1 übernommen oder es wird auf FPÖ-TV verlinkt. Das hat man sehr gut gesehen, nachdem die blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen gescheitert sind. Da wurden teilweise die FPÖ-Mediensprecherin, Mediensprecher Hafenecker, ist zum Interview gebeten worden von diesen Medien aus dem FPÖ-Studio, also aus FPÖ-TV, das habe ich sehr bezeichnend eben gefunden. Und wie funktioniert das Ganze? Das gehört eigentlich zur Medienstrategie der FPÖ seit 2005, dass man neben diesen offiziellen Parteikanälen inoffizielle Kanäle aufbaut, über die man die Botschaft verbreitet. Und da unterstützt man eben, indem man Interviews gibt, indem man Mitarbeiterinnen Beiträge schreiben lässt und natürlich über Inserate.
Wir haben ja für dieses Heft eben wieder, ich glaube wahrscheinlich insgesamt mit 100 Personen gesprochen, auch einfach sehr viel Hintergrundgespräche mit Expertinnen und Experten, um gewisse Sachen einzuordnen. Und Kommunikationswissenschaftler Matthias Kamersin hat ja zum Beispiel gesagt, es ist ja auch kein Problem, wenn ein parteinahes Medium, ein Parteimedium auch Parteiwerbung macht, aber es müsste sich halt als solches auch dann deklarieren. Du hast jetzt gesagt, der Großteil davon sind nicht journalistisch einzuordnen. Also was sind denn Kriterien, um zu sagen, das ist kein Medium nach journalistischen Kriterien, sondern es funktioniert, um Propaganda zu verbreiten?
Ja, ganz einfach, die arbeiten halt nicht, wie wir Journalistinnen arbeiten. Da geht es jetzt nicht um Nachvollziehbarkeit, Ausgewogenheit und darum, etwas zu berichten, was stimmt, sondern es ist ganz einfach, also im Fall dieser Medien, ein bestimmtes Weltbild, eine Propaganda. Und dazu bedient man sich auch sehr oft Desinformationen.
Wir kommen dann noch auf das Thema die Überschneidung mit kommerziellen Interessen und diesen Propagandakanälen. Etwas, was mich total geschockt hat, was dir nämlich passiert ist bei der Recherche. Also ich wollte jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, um gewissen Kreisen da zu viel Werbung zu geben, aber damit man mal auch auf der anderen Seite sieht, was passiert denn mit Journalistinnen, vor allem Journalisten, die über Rechtsextremismus und ihnen nahestehende Organisationen recherchieren. Also du hast ja Anfragen angestellt an alle diese Medien, über die wir berichtet haben.
Genau, du hast da schon was angesprochen, was ich vorher vergessen habe. Es sind auch sehr, sehr viele rechtsextreme Medien da darunter in diesem FPÖ-Universum, nur damit das auch schon mal gesagt ist an dieser Stelle. Ja, das war eine sehr spezielle Recherche, weil es mir so auch noch nie passiert ist. Wir haben natürlich die Personen hinter diesen Publikationen versucht, zu einem Gespräch zu treffen, weil bis zu einem gewissen Grad muss man mit den Personen sprechen, über die man berichtet. Und am Ende werden zwei davon dafür zu haben. Der Großteil hat mit sehr, sehr großem Misstrauen reagiert. Also es war immer die Rede davon, ja, wenn wir uns treffen, dann läuft auch auf unserer Seite das Tonband mit. Und das Zweite, was eigentlich ganz wesentlich ist, das würde ich beschreiben als den Versuch, journalistische Arbeit zu verunmöglichen. Das heißt, man hat auf unsere Anfragen so reagiert, dass man gesagt hat, nein, zuerst beantwortet ihr uns Fragen. Und man hat uns einen Fragenkatalog geschickt mit Fragen, die halt einen, wohlwollend zu formulieren, einen verschwörungstheoretischen Unterton gehabt haben natürlich. Und wir haben uns dann sogar bei einem Medium darauf eingelassen und es ist natürlich nie etwas von ihnen zurückgekommen. Also man hat da einfach uns mehr Arbeit gemacht und sozusagen unsere Recherche verhindert. Und was für mich das extremste Beispiel war, ist, dass ein rechtsextremes Medium unsere Anfrage für einen eigenen Artikel verwendet hat. Also die haben die Anfrage veröffentlicht, sich darüber lustig gemacht, sich auch über mich lustig gemacht. Genau, also man hat da als Journalistin ein bisschen das Problem, dass alles, was man recherchiert oder was man bei ihnen anfragt, sofort verwendet wird, von ihnen selbst verwendet wird, um zu zeigen, schaut her, da ist schon wieder das System, das uns auf den Fersen ist.
Also das war sehr erschreckend, dieser Artikel, der unsere Anfrage zum Inhalt hatte, also wo alle unsere Fragen veröffentlicht worden sind. Und was noch schlimmer war, finde ich, war, du hast ja auch eine Klagsdrohung bekommen dann gleich mal.
Ja, also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass uns das passiert, aber was daran besonders war, dass der Verfasser, das war auch der Betreiber von so einem verschwörungstheoretischen Medium, ganz explizit sozusagen mir gedroht hat, mich persönlich zu verklagen. Also nicht gegen den Medieninhaber vorzugehen, sondern, und das hat er auch so geschrieben in seiner Mail, er wird gegen mich persönlich vorgehen, weil ich wahrscheinlich keine finanziellen Ressourcen habe, um einen Gerichtsprozess durchzustehen.
Für uns ungewöhnliche Reaktionen, man hat schon gemerkt, dass sie halt einem gewissen Muster folgen, weil sie ja öfter vorgekommen sind in diesen Anfragen, also wo man auch davon ausgehen kann, sie sind untereinander vernetzt, das ist auch mir passiert, wenn ich dorthin eine Anfrage per Mail geschickt habe, dass mir geantwortet wurde, ja, wir wissen ja, sie haben schon mit X und Y gesprochen oder versucht, also wo wir gemerkt haben, es gibt sehr viel Austausch hinter den Kulissen über unsere Recherche. Jetzt darf ich gleich mal den Felix dazu holen. Magst du mal kurz erklären auch, was macht denn die Bundesstelle für Sektenfragen im Kontext von Propaganda, Desinformation, Verschwörungen? Also ganz grundsätzlich, was habt ihr dazu gemacht und wieso ist dieses Thema auch bei euch?
Ja, das ist natürlich auch erstmal eine gute Frage, weil wir die Bundesstelle für Sektenfragen sind und nicht die Bundesstelle für Desinformation. Um es zu erklären, muss ich ein ganz bisschen ausholen. Also wir sind eine öffentlich-rechtliche Servicestelle und unser gesetzlicher Auftrag lautet, dass wir Beratung und Informationen anbieten müssen für oder im Bereich sektenähnliche Gruppierungen, weltanschauliche Akteure. Sobald diese weltanschaulichen Akteurinnen und sektenähnlichen Gruppierungen eine Gefährdung für das Individuum darstellen. Es ist das so, wir wurden vor 25 Jahren gegründet, da war Jonestown gerade ein Thema, da hat die Ohm-Sekte gerade diesen Sarin-Anschlag gemacht auf die U-Bahn in Tokio. Das ist auch immer ein näher gekommenes Thema. In der Schweiz haben sich auch eine Gruppe von Sonnentemplern als Gruppe suizidiert. Es war halt so wie jetzt irgendwie TikTok-Radikalisierung oder so ein Hot Topic gerade. Und im Zuge dessen wurde die Bundesstelle für Sektenfragen gegründet vor 25 Jahren. Jetzt ist es so, dass diese Sekten nicht mehr so ein Hot Topic sind, wie es mal war. Wir haben jetzt durchaus immer noch Anfragen zu ganz typischen Gruppen, wie Scientology zum Beispiel, aber mittlerweile melden sich die Leute bei uns mit ganz anderen Anfragen. Also eines der größten Bereiche, in dem wir eigentlich Beratungsbedarf spüren, ist zum Beispiel der Esoterikmarkt oder die ganze Welt des Online-Coachings. Das heißt, immer wenn sowas Sekten, wenn Leute das Gefühl haben, da passiert sowas Sektenmäßiges, was Sektenähnliches, irgendwie ein Angehöriger von dir steckt irgendwo drin und kommt ja nicht mehr raus, dann melden sie sich halt bei uns. Und es war dann im Zuge der Pandemie so, dass wir in den 2-3 Jahren der Pandemie zu keinem Thema mehr Anfragen hatten als zum Thema Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit Covid-19 und dieser Protestbewegung, die da drumherum entstanden ist. Also es gab kein Thema, wegen dem mehr angerufen wurde als Verschwörungstheorie. Und dann hat sich 2023 die Möglichkeit ergeben, dass wir wir hatten ein Forschungsbudget und wir haben uns überlegt, das ist jetzt die letzten Jahre so ein großes Thema gewesen, wir wollen gerne unsere Informationen, die wir haben, nicht nur aus den Anfragen von Klientinnen haben, sondern selber auch im digitalen Raum vermessen und schauen, wie da die Verbreitung von Verschwörungstheorien stattfindet, weil es ja Dokumentation und Informationen eben auch Teil unseres gesetzlichen Auftrags sind. Und dann war es so, dass die Klientinnen, die zu uns gekommen sind mit Beratungsbedarf, auch ganz viel davon erzählt haben, dass ihre Verwandten, die da irgendwie in dieser Protestbewegung unterwegs sind, auf der Straße, wenn Demonstrationen sind, dass die sich halt auch auf Telegram verloren haben. Also, dass die den Influencerinnen da blind glauben, dass sie den etablierten Medien gar nichts mehr glauben. Auch wenn man ihnen dann so mit Fakten gekommen ist, dann sind sie feindlich dem gegenüber aufgetreten und es war eigentlich so häufig der Beratungsbedarf eben, ich kann kein Gespräch mehr führen mit meinem Onkel, mit meiner besten Freundin, wie kann ich da umgehen damit? Und auch aus der Forschung wussten wir, dass Telegram, also die Social Media Plattform Telegram, dass das so online der Rückzugsort für diese Covid-19-Protestbewegung und generell für die verschwörungstheoretische Szene ist und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir da dass wir dieses Forschungsbudget nutzen wollen, um die Verbreitung von Verschwörungstheorien auf Telegram zu untersuchen, mit einem ganz deutlichen Fokus auf österreichische Akteurinnen.
Genau. Das kann man ja sehr gut eigentlich auch diese Schnittmenge sehen aus Desinformation und dann politischen Bekundungen oder auch Mobilisierungsversuchen auf diesen Netzwerken. Wir haben dann später auch mal eine Netzwerkanalyse, die wir Ihnen dann zeigen. Also der Bericht ist wirklich sehr aufschlussreich. Wir haben letztes Jahr den ersten großen Monitoring-Bericht zur Verschwörungsszene auf Telegram in Österreich veröffentlicht. Und im Juni wird eben der Folgebericht kommen. Was macht denn Telegram so besonders als Kommunikationskanal?
Auf den ersten Blick ist Telegram erstmal ein Instant-Messaging-Anbieter, wie viele andere auf dem Markt, den man auswählen kann, um mit Freundinnen und zu chatten. Also ich schreibe mit meinen Eltern zum Beispiel auf Telegram, also es ist nicht per se böse, es ist erstmal ein Instant-Messaging-Plattform. Die Gründer, die das 2013 gegründet haben, haben immer schon damit geworben, dass es bei ihnen große Datensicherheit gibt und eine zurückhaltende Moderation der Inhalte. Was weiß ich, sie ganz stimmt, aber sie haben zumindest damit geworben und zuerst ist dann die Schlagzeile gekommen, Telegram eigentlich so 2013, 14, 15, als der sogenannte Islamische Staat es genutzt hat, um auch in Europa, in Österreich, junge Erwachsene zu rekrutieren. Damals ging es dann vor allem noch um die Ausreise ins Kalifat, weniger um Anschläge in Europa. Und da gab es auch schon eine Reihe von Telegram-Kanälen, wo eben die Videos verbreitet wurden und rekrutiert wurde. Da war ich tatsächlich auch schon in ein paar Telegram-Kanälen drin zu der Zeit. Und da gab es auch, da kommen wir ja später, glaube ich, noch drauf, das alternativmedizinische Angebot. Also ich war auch in einem salafistischen Gesundheitskanal. Da war dann so Spaß, mit die Lesung für alles. Und mittlerweile ist es halt hauptsächlich ein Gespräch, weil das eben die eine Online-Plattform ist, wo das verschwörungstheoretische Milieu sich vernetzt und die Covid-19-Protestbewegung. Das hat zwei Gründe. Das eine ist so ein bestimmter Mythos, der um Telegram herum entstanden ist, dass es so der eine Ort ist, wo man noch die Wahrheit sagen kann, wo man nicht zensiert wird, wo die Inhalte nicht gelöscht werden, wenn sie gegen irgendwelche vermeintlichen Richtlinien verstoßen. Und dieser Mythos ist eigentlich entstanden, weil zuerst, also vor 2020, lange vor, vor Covid, auch in Österreich Aktivistinnen von der Identitären Bewegung, die irgendwie auf größeren Plattformen wie Facebook und so weiter, YouTube gesperrt wurden, diesen dann migriert zu Telegram. Und haben da relativ früh so ganz viele lokale Gruppen gegründet. Das heißt, die Identitären Steiermark, die Identitären Wien und so weiter. Und dadurch ist halt dieser Mythos entstanden, dass es so ein Rückzugsort ist. Und das ist so ein Mythos, den sich dann die Akteurinnen aus der Covid-19-Protestbewegung abgeschaut haben. Das heißt, die sind gleich die Telegram gegangen und haben dann auch da Gruppen gegründet wie Demo Linz Freiheit, Salzburg Wach auf und so weiter.
Sind keine Gruppen, die Mobilisierung erfolgreich betrieben haben, dann eigentlich.
Ne? Genau. Das hängt zum einen eben mit diesem Mythos zusammen und zum anderen, dass halt die Funktionen von Telegram auch recht ansprechend sind für so eine Protestmobilisierung. Also es gibt verschlüsselte Kommunikation zwischen zwei Individuen, es gibt geschlossene Gruppen, offene Gruppen, es gibt so Kanäle wie auf Facebook quasi, wo du deinen Followerinnen die Inhalte weiterleiten kannst. Das heißt, es gibt auch viele Funktionen, die die Arbeit als Protestaktivist erleichtern auf Telegram. Und so kam es dann, dass eben im Zuge der Pandemie quasi so ein Boom entstanden ist und so ein riesiges Netzwerk aus dem Nichts entstanden ist auf Telegram, das eben dieser Covid-19-Protestbewegung zuzuordnen ist.
Kannst du mal so ein paar Zahlen geben, was sozusagen der absolute Höhepunkt war vom Telegram-Netzwerk, was ihr beobachtet habt in Österreich?
Ja, also was die Kanalneugründungen betrifft, da, also vor 2020 waren es ungefähr 40 Kanäle, das dürften so die identitären Kanäle gewesen sein. Mittlerweile beobachten wir 320 Kanäle aus dem verschwörungstheoretischen rechtsextremen Milieu. Wobei das sind alles keine Privatpersonen oder geschlossenen Gruppen, das sind alles so Kanäle, die dafür da gemacht sind, Erzählungen zu verbreiten, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Und diese 330 Kanäle haben auch eine unglaubliche Reichweite entwickelt. Also zu Beginn dieses Netzwerks war die durchschnittliche Aufrufzahl pro Tag so lag bei 100.000. Also wenn man diese ganzen Kanäle anguckt und zu Hochzeiten der Pandemie lag die Zahl bei 9 Millionen. Das heißt,
9 Millionen am Tag.
Wahnsinnig viele Aufrufe und auch Followerinnen. Also auf 1, den du bestimmt auch schon erlebt gelaufen bist, ist ja der größte Kanal in unserem Datensatz. Die haben heute über 300.000 Followerinnen.
Kann man mal kurz erklären, was auf 1 ist? Also das reichweitenstärkste, größte Medium in Deutschland braucht man eigentlich für diese Themen, oder?
Ja, also auf 1 ist ein Online-Sender und ist, glaube ich, die meiste Reichweite erzielt er eigentlich in Deutschland, gar nicht in Österreich, obwohl es von Linz aus sendet. Und wir werden später noch darauf eingehen, also dahinter steckt ein bekannter Rechtsextremer aus Österreich. Und das auf 1 ist gestartet in der Pandemie, also ich glaube 2021.
Wir haben ja auch gesagt, wir wollen heute nicht nur sozusagen über das politische Kapital dieser Kanäle sprechen, sondern auch über das tatsächliche wirtschaftliche Kapital, weil ich ja dann auch die Freude hatte, für die Recherche diversen Telegram-Kanälen, die öffentlich sind und die in eurer Analyse vorkommen, ein paar Monate zu folgen. Und da geht es halt sehr viel um Verschwörungen, also in diesen Monaten um medizinische Verschwörungen, Gesundheitsthemen und auch dann, was mir sehr schnell aufgefallen ist, in den Beiträgen, muss man halt so sagen, kommen dann auch schneller mal gleich Hinweise auf geheime Allheilmittel und dann gibt es auch Shops in diesen Medienhäusern, wenn man sie so bezeichnen möchte. Magst du mal ganz kurz was zu diesen Shops und überhaupt zu dem Thema Produktverkauf über Desinformation auf diesen Kanälen mal sagen?
Ja, also den Online-Shop, den gibt es eben auf 1. Das ist ein eigener Webshop, in dem man Merchandising kaufen kann, aber auch rechtsextreme Literatur zum Beispiel, esoterische Armbänder und sehr viel so Survival-Gear, also so Blackout-Vorsorge. Genau, und das macht auf 1 ganz, ganz gut. Clever eigentlich, weil sie Produkte verkaufen, die in das Welt passen, in die Inhalte passen, über die sie die Sendungen machen.
Können wir mal aufs nächste Bild gehen, weil dann haben wir ein Beispiel, damit man sich was vorstellen kann. Jetzt kann man es vielleicht nicht alles lesen. Sie sehen da oben, sitzt ein Mann, das ist wohl ein Wartezimmer in einer Praxis. Und es geht um die Frage, sozusagen, dass ja manche Operationen, die riskant und teuer sind, die braucht man gar nicht, sondern man könnte auch viel aus der Naturheilkunde eben Produkte ohne gegen zum Beispiel Verlust der Sehkraft einsetzen. Das kann man dann gleich exklusiv im Shop von diesem Sender kaufen.
Genau, also kurze Anmerkung, das ist jetzt nicht auf 1, das ist Report 24. Die machen das nicht über einen Online-Shop, sondern was ganz beliebt ist in der verschwörungstheoretischen und auch rechtsextremen Szene, sind sogenannte Affiliate-Links.
Das sind unten hier zum Shop exklusiv bei Heilnatura.
Genau, das wäre jetzt ein sogenannter Affiliate-Link. Ich weiß nicht, ob das allen was sagt. Das ist ein spezieller Web-Link, der es möglich macht, Verkäufe diesem Link zuzuordnen. Das heißt, wenn ich jetzt auf diesen Link klicken würde, der im Telegram-Kanal ist von Report 24 und über diesen Link dann das Produkt kaufe, dann verdient Report 24 daran mit. Und diese Affiliate-Links sind sehr beliebt in dieser Szene eben, weil es eigentlich passt wie die Faust aufs Auge. Das sind alles, oder Heilnatura zum Beispiel ist ein Nahrungsergänzungsmittelhersteller, ziemlich obskure Firma auch, also wird vor allem in kremlfreundlichen Propagandakanälen vertrieben. Und das habe ich eh schon angesprochen, das funktioniert, glaube ich, für beide Seiten so gut, weil da eben ein Produkt verkauft wird, das super ins Weltbild passt und auch die Botschaft mitschwingt. Diejenigen, die dieses Produkt kaufen, die haben das System durchschaut. Die haben die Lügen der Pharmaindustrie durchschaut, die haben die Lügen der Medien durchschaut. Also mit diesem Gefühl, glaube ich, lässt sich sehr gut Geld machen.
Also sehr viel was auch, sozusagen gibt es auch einen Text mehr über die Psychologie von Desinformation. Also warum reagieren wir, unser Gehirn, auf gewisse Informationen, dass man nämlich also als einen Aspekt schon einen leichten Narzissmus auch hat, dass ich ja über den anderen stehe, weil ich habe was verstanden. So. Das heißt, auch das schwingt in diesen Beiträgen, kombiniert mit dann also Produkten, die man kaufen kann. Wir haben noch ein Bild, bitte. Genau, das ist jetzt Telegram-Kanal von auf 1.
Genau, Da sieht man eben, da wird verkauft Chlordioxid. Das ist eigentlich eine, wenn ich jetzt richtig mich erinnere, eine Säure, die man auf gar keinen Fall oral einnehmen sollte. Genau das wird hier aber beworben. Und dieses Chlordioxid ist, glaube ich, am Anfang von der Pandemie so als Wundermittel von Covid in der verschwörungstheoretischen Szene herumgereicht worden. Und auf eins hat dann schnell reagiert und hat dieses Produkt im eigenen Shop angeboten, gemeinsam mit einem Buch zur Anleitung sozusagen, wie man das nimmt, weil das ist ganz spannend, weil eigentlich dürfen also Chlordioxid ist kein Nahrungsergänzungsmittel in Österreich, ist nicht dafür zugelassen und deswegen darf man das eigentlich noch nicht so bewerben, wie es hier beworben wird.
Es ist ja oft ganz geschickt, also es steht ja dann nicht direkt dort, dass man es schlucken soll, sondern...
Genau, also es steht dort, gemeinsam kaufen mit diesem Anwendungsbuch und dort steht dann drin, dass man es schlucken soll.
Tatsächlich führt dieses Nicht-Angeben von Einnahmeempfehlungen auch zu Verzweiflung in den Kommentarspalten im Webshop, weil die Leute dann sagen, ah ja, es wird super, ist sehr schnell gekommen, aber da steht gar nicht dabei, wie viel ich jetzt davon einnehmen muss, das fand ich ganz...
Als ich das erste Mal eben bei euch für ein Interview war, da war das Thema Chlordioxid relativ schnell am Tisch, weil gesagt wird, das ist einer der Begriffe, die ganz oft in diesen Esoterik-Verschwörungskanälen auftauchen, also wo auch eine Schnittmenge ist zwischen sozusagen vor der Pandemie bestandenen esoterischen Kanälen und dann sehr hardcore rechtsextremen. Also was kannst du denn zum Beispiel jetzt sagen aus deinen langjährigen Forschungen zu einem Begriff wie Chlordioxid? Also wie verbreitet sich sowas?
Also generell ist diese Überschneidung von Esoterikmarkt und verschwörungstheoretischen Netzwerken auf Telegram super spannend, weil die auch ähnlich argumentieren. Das heißt, Esoterik war ja früher so eine Geheimlehre für Auserwählte, für spirituelle Auserwählte, die von so einem Geheimnis profitieren durften. Mittlerweile ist es ein milliardenschwerer Markt und es gibt also Akteure, die tun, als hätten sie ein Geheimwissen, aber das teilen sie nur allzu gerne mit möglichst vielen Leuten, wenn sie dafür zahlen. Und die haben dann so ein bisschen das Gefühl, dass sie durch den Kauf von so einem Produkt Teil der erleuchteten spirituellen Elite sein können. Und genauso argumentieren eigentlich auch die Akteure dann in diesem verschwörungstheoretischen Telegram-Netzwerk, die ja, also die größten, vielleicht zur Einordnung, die größten einflussreichen Akteurinnen da sind eben die alternativen Medien und so einzelne Influencerinnen. Und die argumentieren ja genauso. Also du kannst mit dem Kauf von Produkten Teil sein vom Widerstand gegen das System.
Das Gefühl, dass genau, ich ein Teil einer Gruppe bin.
Abgrenzen von den Schlafschafen durch den Kauf von Produkten. Wir haben uns das jetzt auch für den aktuellen Bericht, also im ersten Bericht haben wir uns mal angeschaut, gibt es dieses Netzwerk überhaupt noch, weil wir wussten ja, dass wir in der Pandemie entstanden. Und dann haben wir uns auch so angeschaut, gibt es überhaupt noch, über was reden die jetzt eigentlich, jetzt wo es keine Covid-19-Schutzmaßnahmen mehr gibt, über die man sich echauffieren kann. Und jetzt für den Bericht, der jetzt im Juni rauskommt, haben wir geschaut, nicht nur über was reden die da, sondern zu was wird da aufgerufen, also was sind die Handlungsaufrufe in diesem Telegram-Netzwerk. Und da haben wir dann so die sieben häufigsten Handlungsaufrufe identifiziert. Und stellt sich raus, der dritthäufigste Handlungsaufruf in diesem Netzwerk ist eigentlich Kaufe Produkt XY. Also das ist eigentlich die Handlung, die zu dem die Akteurinnen in diesem Netzwerk am dritthäufigsten auffordern, ihre Abonnentinnen.
Die Produkte sind ja auch, also wenn man ein paar Sachen googelt im Netz und schaut, wenn man sie bei Amazon kaufen kann und so, sind die auch oft teurer in diesen Shops bei den Propagandakanälen, die dann auch selber sagen, kommt dir vielleicht vor, dass der Preis höher ist? Ja, weil damit unterstützt du unsere journalistische Unabhängigkeit. Also das wird ja verbunden damit, ja?
Genau, voll. Und wir haben es auch, ja, absolut, also man ist Teil des Widerstands und unterstützt zum Beispiel auf eins in der Medienrevolution gegen Dossier und andere etablierte Medien. Was auch interessant ist, weil du von Psychologie, Verkaufspsychologie gesprochen hast, wir haben uns auch angeschaut, was wird denn am häufigsten verkauft, welche Produkte. Und das eine Produkt, das am häufigsten verkauft wird, sind Bücher. Und da müssen wir nicht glauben, dass da irgendwie was Normales dabei ist. Also das ist hauptsächlich verschwörungstheoretische Bücher, rechtsextreme Erzählungen, Desinformationen. Es kann sein, dass aus diesem Selbstversorgungsbereich da irgendwas dabei ist, wo jetzt wirklich fachmännische Erklärungen für das Anlegen eines Permakulturgartens drin sind. Aber der Rest ist wirklich... größtenteils demokratiefeindliche Propaganda. Und die zweithäufigste Kategorie an Produkten, die verkauft wird, sind dann schon alternativmedizinische und esoterische Produkte. Das heißt, da sieht man schon diesen Mechanismus, also erst mit diesen Büchern irgendwie Angst erzeugt vor Big Pharma und vor der Pharmaindustrie und den Eliten, die verschweigen, was für Nebenwirkungen die Impfung hat. Und man kann sich dann gleich als Alternative etablieren und sagen, wir haben hier die alternativmedizinischen Angebote. Oder eben auch esoterische Produkte, die nicht unbedingt alternativmedizinisch sind. Also wir haben auch einen Strahlenschutzkörper gefunden, zum Beispiel, den man aufsetzen kann. Und dann ist man gegen 5G gewappnet. Und dann, also da gibt es auch so Kampagnenmaterial, über das ich ja auch schon gesprochen habe. Und die vierthäufigste Kategorie sind dann schon so Krisenvorsorgeprodukte, Gulaschkanonen, Dosenbrot, Wasserfilter, Stromgeneratoren, die man halt auch braucht, wenn der Blackout kommt, vor denen die Bücher, die sie auch normalerweise verkaufen, die ganze Zeit warnen. So entsteht halt so ein ideologisierter Markt eigentlich, wo kommerzielle Interessen auf politische Missionierung treffen, aber eben auch auf so individuelle Bedürfnisse von den Userinnen, also die dann irgendwie auch Teil sein wollen von Widerstand.
Auch ja, eben, du sagst sehr viel mit Angst, also dieses Thema, dass ich mich nicht versorgen könnte im Fall des Blackouts oder dass mir eben im besten Fall verheimlicht wird, oder es gibt ja auch viele Verschwörungen, die da kursieren, die wir gelesen haben, dass ja absichtlich Krankheiten durch Medizin erzeugt werden, um Bevölkerung zu dezimieren. Solche Erzählungen sind das ja. Das sind ja sehr angstvolle Geschichten, die da kursieren. Wenn wir zu dem Thema kommen, diese Schnittmenge Politik und Desinformation. Also wo profitiert denn eben jetzt nicht nur sozusagen eine esoterische Randgruppe von dieser Urangst, die in uns da ist, sondern eben auch ganz gezielt als politische Strategie der Einsatz davon. Das nächste Bild mal bitte. Wer kennt denn diesen Mann? Also dafür, dass vorher so viele gesagt haben, sie kennen auf 1, wundert mich das jetzt sogar. Das ist Stefan Magnet, Gründer, Chefredakteur und Hauptabendprogrammmoderator dieses Senders auf 1, der eben, wie gesagt, nur auf Telegram 23.000 Follower mittlerweile hat. Und eben eine extreme Strahlkraft in deutschsprachigen Ländern auch hat, schaut ja recht seriös aus. Also man sieht zum Beispiel auch rechts oben das Logo. Ja. Den Sender gibt es, wie gesagt, erst seit 4 Jahren jetzt. Also das ist noch relativ jung, 2021 gegründet. Und ich glaube, es wurde dann auch geklagt von einem bekannten öffentlich-rechtlichen deutschen Sender gegen das Logo und die Ähnlichkeit, aber erfolglos. Auf jeden Fall, Stefan Magnet wirkt ja auch wie ein Tagesschausprecher eigentlich, oder? Jetzt gehen wir mal bitte aufs nächste Bild. Da kann uns nämlich er jetzt sagen, da ist er nämlich auch, wenn Sie ihn finden, in der Mitte zu erkennen, also etwas links der Mitte, obwohl sehr weit rechts.
Ja, klar. Also wir sehen da den jungen Stefan Magnet und er steht neben dem großen Herrn rechts von ihm, das ist der Felix Budin. Und auf der anderen Seite von ihm steht der Gottfried Küssel und das sind beides verurteilte Neonazis. Und vorne im Bild haben wir dann die FPÖ-Verbindung, da ist der Elmar Podgorczek, früher Landesrat in Oberösterreich. Und dieses Bild zeigt eigentlich ganz gut, was hinter auf eins steckt und auch die Verbindung, die es zwischen dem Rechtsextremismus gibt in Österreich und diesen alternativen Kanälen. Weil ganz zu Beginn der Recherche habe ich mich gefragt, warum sind eigentlich so viele von all diesen alternativen Plattformen in Oberösterreich angesiedelt? Also wir haben da InfoDirect, wir haben auf eins, früher auch den Wochenblick. Und das lässt sich eigentlich ganz gut erklären mit dem organisierten Rechtsextremismus Anfang der 2000er Jahre in Oberösterreich. Da gab es den Bund Freier Jugend, das war die rechtsextreme Jugendorganisation der Arbeitsgemeinschaft für demokratische Politik, also auch eine rechtsextreme Organisation. Und 2008 gab es dann sogar einen Prozess wegen Wiederbetätigung gegen diese Gruppe, also den Bund Freier Jugend. Und da angeklagt war eben Stefan Magnet und Michael Schafmüller, der heute InfoDirect leitet. Und was spannend ist, zeigt sich auch da schon die Verbindung zur FPÖ, nämlich es gibt ganz viele oder es gab ganz viele Doppelmitgliedschaften zwischen dem Bund Freier Jugend, also dieser ganz argen rechtsextremen Organisation mit neonazistischen Tendenzen auch und dem Ring Freier Jugendlicher, also der FPÖ-Vorfeldorganisation. Da gibt es ein prominentes Beispiel, ist der Andreas Retschitzecker. Der war früher Obmann beim Ring Freier Jugend und ist heute Programmchef bei Auf 1. Und ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Detlef Wimmer, das ist der ehemalige Linzer Bürgermeister. Der hatte auch sehr gute Kontakte zu Stefan Magnet und war wahrscheinlich der Grund, warum Stefan Magnet die FPÖ 2016 nach Russland begleitet hat zur Putin-Partei.
Also kann man sagen, dass das jetzt auch heute noch reinwirkt, dieses Netzwerk, in diese Mediengalaxie?
Ja, auf alle Fälle. Und vor allem hat man jetzt unter Parteiobmann Kickl eigentlich nach einer Phase, zumindest der öffentlichen Distanzierung vom rechten Rand, gar keine Kontaktangst mehr aufs rechte Eck. Also es gibt wieder Inserate für InfoDirect, wir haben das erhoben auch. Und die FPÖ gehört zu den größten Anzeigenkundinnen von InfoDirect, von Freilicht, das ist die Nachfolgemagazin der Aula. Und genau, also ohne die Hilfe der FPÖ wären diese Magazine in dieser Form nicht möglich.
Es gibt ja auch andere Medien, die durch parteinahe Institutionen mitfinanziert werden. Was sind denn so Themen der Berichterstattung in diesen Medien? Wie werden sie aufbereitet?
Also man hat eigentlich immer die gleichen Medien, die gleichen Themen in diesen Medien, und zwar manches mehr, manches weniger offensichtlich rechtsextrem. Also es gibt immer dieses antisemitische Chiffre einer globalen Elite, die sich verschwört gegen die Bürgerinnen, die verantwortlich ist für die Corona-Pandemie oder für den sogenannten Great Reset.
Also was ist der Great Reset?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist diese Verschwörungserzählung, dass die europäische Bevölkerung ausgetauscht werden soll durch Einwanderinnen.
Felix, diese Themen, die wir da jetzt in diesen Medien, die ja print sind, die über Social-Media-Kanäle kommen, die online sind, von denen ihr jetzt berichtet habt, inwiefern kommen die auch in euren Analysen vor?
Also das Netzwerk zu beobachten, das kann man kategorisieren in unterschiedliche Akteurinnen. Und wir haben da zum Beispiel Kanäle aus dem verschwörungstheoretischen Milieu, Kanäle aus der Corona-Maßnahmen-Gegner-Szene, esoterische Kanäle, Parteikanäle, dann eben rechtsextreme Kanäle und die der alternativen Medien. Und die alternativen Medien und einzelne rechtsextreme Akteurinnen in diesem Netzwerk sind die, die tatsächlich die Diskurshoheit so ein bisschen erlangt haben da in diesem Netzwerk, was ja wirklich auch ursprünglich, also wenn man sich anguckt, wer hat am Anfang des Netzwerks zu den Protesten mobilisiert, waren es noch die Corona-Maßnahmen-Gegnerinnen-Kanäle. Mittlerweile, wenn man sich anschaut, welche Erzählungen werden da verbreitet, sind auch die alternativen Medien tonangebend, die ja, wie wir gerade gehört haben, oft auch irgendwie personell besetzt sind mit Personen aus dem organisierten Rechtsextremismus und eben von einzelnen Influencerinnen, die dann meistens auch da eine Verbindung haben. Also, und dementsprechend werden die Themen auch aufgegriffen. Also wir haben uns angeschaut, neben Covid sind die häufigsten Themen Migration, Umweltkrise und LGBTIQ+. Und die werden jetzt nicht kontrovers diskutiert da in diesem Telegram-Netzwerk, sondern es ist alles so ein recht populistisches, rechtsextremes Framing, mit dem diese Themen da aufgegriffen werden. Genau, das, was so die Diskursheit und die Themen betrifft, die FPÖ-Nähe spiegelt sich auch wieder in den Nachrichten, eben weil die alternativen Medien in diesem Netzwerk so einflussreich sind und diese personellen Überschneidungen haben. Also man sollte ja meinen, dass unser verschwörungstheoretisches Netzwerk eigentlich davon abgeraten wird, zum Beispiel wählen zu gehen, weil es wird ja eh alles von den Eliten im Hinterzimmer kontrolliert und da braucht man auch nicht mehr wählen gehen in Wirklichkeit. Und das hätte man wahrscheinlich vor 10 Jahren auch noch in so einem Verschwörungstheorie-Sammelband so formuliert. Bei uns ist jetzt aber so, dass Wahlaufrufe eine sehr kleine Rolle spielen. Also es werden nicht viele Wahlaufrufe getätigt in diesem Telegram-Netzwerk. Aber wenn, dann halt häufig für die FPÖ oder für die MFG, die Partei, die halt im Zuge dieser Protestbewegung auch entstanden ist. Und da gab es halt dann auch, ja jetzt, also das ist ganz interessant, weil Wahlaufrufe haben eigentlich nie eine große, also wenn man sich den Graph der Wahlaufrufe anschaut im Zeitverlauf, die haben nie eine große Rolle gespielt. Bis jetzt zur Nationalratswahl 2024, da sind die plötzlich auf, ich glaube im September 2024 gab es 1000 Wahlaufrufe in unserem Telegram-Netzwerk. Da gibt es noch ganz interessante, jetzt wird da noch eingebunden in Verschwörungstheorien, natürlich, eine schöne Geschichte ist, und zwar ist diese Geschichte, die sie vor allem auf Einzelnen erzählt wurde, war, die Wahl wird eh manipuliert sein. Also man braucht gar keine Wahl, man braucht keine Beobachtung machen, die ist eh manipuliert, weil diese eine Einheitspartei, die aus SPÖ, Neos, Grünen und ÖVP besteht, die hat sich zusammengetan mit den Systemmedien. Systemmedien und Einheitspartei arbeiten zusammen. Und zwar machen die Systemmedien natürlich die intensive Berichterstattung für diese Einheitspartei. Und auf eins, dieser David, der gegen diesen Goliath antritt, kommt jetzt und sorgt für eine ausgeglichene Berichterstattung, indem sie halt FPÖ-Inhalte in den Vordergrund stellen. Und dann war es so, dass im Juni, also kurz vor, kurz vor der Wahl 2024, unser erster Bericht rausgekommen ist, tatsächlich. Und kurz darauf der Jahresbericht von der DSN, vom Verfassungsschutz, wo, also bei uns kam auf eins relativ deutlich vor und im Verfassungsschutzbericht auch, und dann hat Stefan Marke im Studio erzählt, dass es jetzt eine ÖVP-Kampagne ist, weil ÖVP-gelenkte Verfassungsschutz und ÖVP-gelenkte Bundesstädte Sektenfragen jetzt machen jetzt Wahlkampf für die ÖVP, indem sie die ÖVP da als verschwörungstheoretisch und rechtsextrem bezeichnen. Das heißt, ich bin schon mal in der Verschwörungstheorie vorgekommen. Es ist mir bloß nicht so einfach gefallen, weil ich einfach korrektiv zum Beispiel zitiert habe oder viel in Standard, wenn es um Protestberichterstattung ging, oder auch bei der Extremismusdefinition geschaut haben, was das ÖF sagt. Und dann hat man so gesehen in den Kommentarspalten, das ist nicht ganz klar, also wie passt das zusammen, so ÖVP-Wahlkampf und so links-grün versiffte Datenquellen. Und dann sind sie darauf gekommen, dass es der Koalitionspartner sein muss, der da Einfluss hatte auf die Berichterstattung, genau.
Das heißt, also ein zentrales Element einer Verschwörung ist ja, dass nichts aus Zufall passiert, sondern dass es immer einen geheimen Plan dahinter gibt.
Und das ist ja, da konnte ich wirklich zuschauen, wie eine Verschwörungstheorie entsteht, weil der Grund, warum die zwei Berichte so nah aneinander lagen, also ich habe ja, erst habe ich keine Ahnung, wann der Verfassungsschutz seinen Bericht rausbringt, der Grund, warum wir so spät dran waren, lag halt, weil ich das Projekt geleitet habe und unterschätzt habe, wie viel Arbeit das ist und wir ein halbes Jahr zu lang gebraucht haben. Es gibt eine sehr einfache Erklärung, warum wir so nah beieinander lagen, aber weil ja alles zusammenhängt in einer Verschwörungstheorie, müssen solche Fakten dann so irgendwie verbunden werden und zu einer großen Verschwörung gemacht werden.
Du hast jetzt auch schon den Begriff Systemmedien fallen lassen. Also dieses Untergraben von Vertrauen in etablierte Medien, traditionelle Medien, spielt ja auch eine ganz große Rolle. Also es wird ja eigentlich ganz oft eben Bezug genommen auf andere Berichte, sehr viel auch auf den ORF, dass der auch nicht unabhängig ist. Also wie wird denn sozusagen Misstrauen gegenüber bekannten Medienhäusern geschürt?
Das passiert schon ganz durch die Sprache eigentlich, dass man sie als Systemmedien bezeichnet, was ja eine Anlehnung an die Nazi-Diktion ist der Systemparteien. Und dann, finde ich, macht man es sich immer sehr einfach oder eigentlich ein sehr genialer Trick ist, man berichtet etwas, also was falsch ist, Desinformation zum Beispiel zur Impfung, und wirft dann den journalistischen Medien vor, nicht darüber zu berichten. Man sagt, schaut her, die verschweigen euch was, bei uns gibt es die Wahrheit, und genau, also da kommt man eigentlich fast nicht dagegen an.
Also dann bringen wir mal eben das konkrete Beispiel, was netterweise das Team der Bundesstelle für uns datenmäßig ausgehoben hat. Wer von Ihnen kennt den Begriff Turbokrebs? Ja, das freut mich jetzt, das beruhigt mich jetzt vor allem, weil eben im Nachgang an Pandemie, und das ist eigentlich dann zu den Maßnahmen nichts mehr Konkretes zu kritisieren gab, sind eben sehr schnell Verschwörungen, Verschwörungsmythen eigentlich entstanden, so im Nachklang der Pandemie, was nämlich nicht alles die Medizin sozusagen an uns körperlich Schaden anrichtet, und eben Big Pharma weiß das alles und auch die Regierung weiß das alles und wir erfahren es einfach nicht. Und eine der sozusagen am weit verbreitendsten Erzählungen aus den letzten 2 Jahren war, dass die mRNA Turbokrebs auslösen würde, also eine Krebsart, die besonders bei jungen Menschen explosionsartig wächst und die unheilbar ist, und dass das alles aufgrund der mRNA-Technologie ist und dass das ganz gezielt, sozusagen wird sogar erzählt, gemacht wird, um eben die Bevölkerung zu dezimieren, wegen dem Great Reset, dem Bevölkerungsaustausch. Und das ist eine globale Erzählung, die aber eben auch plötzlich in diesen österreichischen Netzwerken aufgetaucht ist. Und immer im Zusammenhang mit der mRNA-Impfung beziehungsweise dann auch auf andere medizinische Vorgänge hin, bis hin eben zu ganzen Berichten, halbstündige, die auf diesem Auf1-Kanal zum Thema Turbokrebs laufen. Wir haben dann auch FPÖ-Politiker, Politikerinnen sozusagen gesehen und dokumentiert, dass auch die das wirklich gezielt aufgreifen, die das natürlich jetzt nicht im Standard-Interview sagen, aber die das auf ihren eigenen Telegram-Kanälen verbreiten. Ja, also die mRNA-Impfung würde diesen Turbokrebs auslösen. Wir haben rund um dieses Thema Turbokrebs, was ja einfach dieser Themenkomplex aus Verschwörungen zu Gesundheit und Medizin ist, dann gemeinsam mit der Bundesstelle sozusagen gesprochen, welche Begriffe würden sich denn eignen, um in diesem Datensatz, und das sind ja wie viele Millionen Nachrichten drinnen?
In dem Datensatz waren 1,3 Millionen Nachrichten.
Mhm. Also quasi in 3 Millionen Nachrichten hat die Bundesstelle für uns 6 Begriffe durchgesucht, um mal zu schauen, das sind nur öffentliche Kanäle, also keine privaten und so, um mal zu schauen, welche Kanäle eigentlich am meisten bei der Verbreitung dieser Nachricht des Turbokrebs beteiligt sind. Also wir haben die Begriffe gehabt, Big Pharma, Chlordioxid, Ivermectin, also dieses Entwurmungsmittel, Turbokrebs und die WHO-Diktatur. Und man sieht halt jetzt hier in Blau diese Namen dieser Propagandakanäle, eben auf 1, Report 24, DKP, Sie sehen es hier, also viele, die wir heute schon genannt haben. Und die Verbindungen dazwischen, das sind eben nur also öffentliche Kanäle, nicht von Privatpersonen, sondern wo man sagt, da versucht man eine große Gruppe zu erreichen. Und je größer der Punkt, desto öfter wurde von diesem Kanal weg eine Meldung dazu weggeteilt. Also wo man sieht, wer verbreitet eigentlich am meisten Desinformation zur Gesundheit in Österreich und Medizin. Felix, weil wir haben, also ich habe euch ja mit meiner Anfrage da beschäftigt, ob ihr das mit uns machen wollt, und es war halt für uns auch sehr aufschlussreich zu sehen, wie die Verbreitung von solchen Informationen eigentlich läuft, also in welche Wege nimmt so eine Information. Und das, also quasi Misstrauen zu sehen in Medizin, bedeutet ja de facto, dass ich ja auch in wissenschaftliche Erkenntnisse Misstrauen sehe, dass ich sage, man kann der Forschung nicht glauben, ja, und damit eigentlich auch dieses ganze Misstrauen in den Staat irgendwo fördere. Also was ist denn so gefährlich an solchen Verschwörungsmythen in Bezug auf Gesund und Gesundheit in Medizin für uns als Gesellschaft
eigentlich? Ja, also das ist eigentlich eh schon gesagt. Diese Verkaufsstrategie in dem Netzwerk basiert halt oft auf Angst. Und das liegt auch daran, dass eben Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit Angst so gut funktionieren. Und eben auch bei dem Thema Gesundheit, wo Gesundheit halt auch ein sehr angstbesetztes Thema sein kann. Also es gab unsichtbare Viren, die unseren Alltag eingeschränkt haben. Das ist natürlich so ein Kontrollverlust, der damit einhergeht. Und mit einer Verschwörungstheorie kann ich dir sagen, die gibt es gar nicht, diese unsichtbaren Viren. Es gibt einen ganz anderen Feind, und das ist der Gesundheitsminister zum Beispiel. Dann hat man echt die Kontrolle wieder zurück, man kann seinen Feind sehen und hat viel mehr, fühlt sich handlungsmächtiger. Oder wenn ich eine Diagnose habe, die leider eventuell sogar aussichtslos ist, oder wenn die Ärzte dann lange brauchen für die Diagnose und lang gucken müssen, entsteht natürlich auch eine Verunsicherung. Und eine Verschwörungstheorie kann dir halt auch Sicherheit zurückgeben. Also kann dir ganz klar sagen, ja, du musst gar nicht schwierige oder langwierige Behandlungen auf dich nehmen, sondern du musst eigentlich nur einen inneren Konflikt irgendwie lösen, um über die Krankheit hinwegzukommen. Und es gibt dann auch wieder gleich Wirkmächtigkeit zurück und kann auch dafür sorgen, dass eine aussichtslose Diagnose plötzlich gar nicht mehr so aussichtslos scheint. Und darauf baut halt oft sozusagen diese Kaufstrategie, die sie in Netzwerken herrscht. Und das Problem damit ist, ist auch, dass damit diese Verkaufsstrategie aufgeht, muss ja irgendwie Misstrauen geschürt werden vor Big Pharma und vor wissenschaftsbasierter Medizin, damit man sich als Alternative präsentieren kann und die eigenen Produkte irgendwie als bessere Alternative anpreisen kann. Und dann wird halt automatisch auch die Glaubwürdigkeit von Institutionen, die sich auf wissenschaftliche Ergebnisse berufen, wie politische Institutionen, damit unterwandert. Also, ja.
Also, was mir auch aufgefallen ist bei der Recherche dazu, dass es nicht so ist, dass da nur Leute sind, die sagen, also sie glauben an gar keine Impfung oder an gar keine wissenschaftliche Forschung, sondern dass sie sagen, sie zitieren dann Wissenschaftler, die ja angeblich dazu geforscht haben oder die an der Entwicklung der mRNA-Technologie beteiligt waren und denen ja von der globalen Elite, von der WHO-Diktatur verboten wird, die Wahrheit zu sagen. Also die zitieren ja dann schon Forscherinnen und Forscher in ihren Beiträgen.
Ja, also genauso wie es alternative Medien gibt, gibt es auch alternative Expertinnen in dem Bereich.
Also es kommt halt eben, es wird sehr seriös erzählt sozusagen, ja.
Ja, man bedient sich da sehr clever eigentlich so der Ästhetik auch von, wie wir bei Stefan Mahle gesehen haben, von etablierten Medien. Es schaut ähnlich aus. Man zitiert auch Ärztinnen, stellt die als Expertinnen vor, zitiert Studien von, wo sich dann später rausstellt, von Instituten, die aber eigentlich gar nicht wissenschaftlich arbeiten. Aber für Laien schaut diese Studie gleich aus wie eine seriöse Studie, die im Nature Magazin erscheint.
Also es wird sehr viel mit es wird eigentlich mit der Argumentation der Wissenschaft werden falsche Informationen herbei argumentiert, also indem man Institute zitiert, die eben überhaupt nicht nach wissenschaftlichen Kriterien arbeiten, die keine Peer Reviews zum Beispiel machen, die halt einfach Beiträge zitieren, die schon vor Jahren erschienen sind, die schon längst überholt sind, aber was nicht dazu gesagt wird, dass das kein aktueller Stand ist. Und es wird dann immer wieder vermischt mit Politik, ist mir halt aufgefallen über diese Monate. Also zuerst ging es um die Impfung, dann ging es um die Schäden der Impfung, die Impfschäden, über die nicht berichtet werden darf in den Systemmedien, dann sozusagen auf das Weltpolitikbild aufgemacht, die WHO-Diktatur, die hinter allem steht. Und dann kam auch ein neues Thema ins Spiel. Also es war dann sehr schnell auch diese Verknüpfung eben mit Russland da. Mhm. Inwieweit habt ihr gesehen, dass sozusagen von dieser Pandemie-Thematik, von der Mobilisierungsthematik auf der Straße, dann auf das Thema Russland, Angriffskrieg auf die Ukraine gewechselt wurde?
Ja, ich wollte noch ganz kurz auf dieses Medizinthema eingehen, weil das so häufig auch bei uns in der Bundesstadt ein Thema ist. Und zwar hat es natürlich diese demokratiepolitische Dimension, dass so Vertrauen in Institutionen vermindert wird, aber es werden natürlich auch Heilsversprechen da gemacht, die nicht gehalten werden. Das heißt, es gibt Leute, im schlimmsten Fall, die irgendwelche Behandlungen abbrechen, weil sie sich auf alternative Behandlungen einlassen oder irgendwelche Mittel nehmen, die schädlich sein können. Also das ist natürlich noch eine ganz individuelle Ebene, die das auch hat und die bei uns auch eine Rolle spielt.
Da vielleicht, also auch das Ivermectin war ja auch vielleicht ein Wort, wo Sie aufgehorcht haben, weil das ist wahrscheinlich einigen bekannt, als damals der FPÖ-Chef Kickl dazu geraten hat, Ivermectin bei einer Corona-Infektion einzunehmen. Und in diesen Turbokrebs-Beiträgen ist es jetzt so, dass Ivermectin in den Beiträgen gegen Krebs empfohlen wird. Ja? Also wo wirklich damit geworben wird in Beiträgen, dass man keine Therapie machen soll, sondern Ivermectin zu sich nehmen soll. Also das ist schon brandgefährlich, was da an Falschinformationen kursiert. Und es hat diesen politischen Konnex eben auch. Ja?
Genau, zu den Themen. Das war was, was wir uns für den letzten Bericht angeschaut haben. Eben die Frage, okay, es gibt dieses Netzwerk noch, über was reden die denn jetzt? Und da haben wir gesehen, dass es eigentlich noch ein Thema gab, das mithalten konnte, was die Häufigkeit der Erwähnung angeht, und das war der Russland-Ukraine-Konflikt. Ja, da sind sich die Akteure dann auch nicht ganz einig. Hängt auch damit zusammen, dass wir viele Kanäle aus dem rechtsextremen Spektrum beobachten und sich das rechtsextreme Spektrum nicht ganz einig ist, teilweise, an welcher Seite man da sein soll. Generell habe ich es jetzt aber nur so eine anekdotische Beobachtung aus dem händischen Monitoring. Also ich komme jeden Morgen auch ins Büro und schaue mir erstmal eine Dreiviertelstunde Telegram an. Das heißt, es gibt auch so anekdotische Evidenz, ich habe jetzt dazu keine Zahlen, aber ich habe so das Gefühl, dass Die Stimmung in unserem Netzwerk auf jeden Fall pro-russischer geworden ist jetzt in letzter Zeit, also auch mit der Einmischung von Donald Trump und so weiter. Und da gibt es dann auch Überlappungen auf jeden Fall zwischen den Netzwerken, die halt so Covid-19-Verschwörungstheorien verbreitet haben und jetzt halt pro-russische Erzählungen zu diesem Konflikt verbreiten. Da haben wir jetzt nicht, also es ist uns aufgefallen, dass das einzige Thema war, was da ranreicht, also die Themen, die darüber noch populär waren, Migration, Klima und LGBTIQ+, waren weiter nicht so erfolgreich sozusagen wie Russland und Ukraine. Genau.
Mit dem, was du erzählt hast, wie stark dieses Anzweifeln von wissenschaftlichen Erkenntnissen ist in dem einen Bereich, wenn man sagt, bei Medizin geht es ja weiter bei den Erzählungen, das kann man dann ganz schön sehen, wenn man sich über den Zeitverlauf anschaut, alles was das Thema Klimapolitik betrifft, dann eben Sozialwissenschaften, LGBT, dass man halt einfach dort überall einfließen lässt, sie haben euch da angelogen, dann lügen sie euch da auch
an. Ja, das ist ja auch das Feine eigentlich an dieser Great Reset-Verschwörungstheorie. Ich glaube, diese Bevölkerungsaustausch-Geschichte, das ist eher diese Great Replacement-Idee, also dass die europäische Bevölkerung durch Migrationsströme aus Nordafrika ersetzt werden sollen. Das ist so ein Faktor in dieser Great Reset-Geschichte. Die Great Reset-Erzählung geht eigentlich davon aus, dass hintereinander mehrere Krisen geschaffen werden, um die Gesellschaft zu destabilisieren und so besser unter Kontrolle zu halten zu können. Und das Praktische halt an dieser Idee, dass jetzt die ganze Zeit Krisen von den Eliten geschaffen werden, ist ja, dass man halt jede Krise einbauen kann und sagen kann, guck, das ist jetzt wieder eine Krise, die die Eliten geschaffen haben. Und deswegen ist zum Beispiel auch das Thema LGBTIQ+ so wichtig gewesen, weil da auch die Verschwörungstheorie verbreitet haben, zum Beispiel, dass die dunklen Mächte in den Hinterzimmern irgendwie uns alle homosexuell machen wollen. Globo Homo wird es dann genannt. Und die Idee ist dann, ja, wenn wir alle homosexuell sind, dann pflanzen wir uns nicht mehr fort und dann werden wir weniger als Bevölkerung, das ist immer einfacher zu kontrollieren. Und nach dem Muster kann man halt jedes Thema die ganze Zeit einbauen und sagen, es ist wieder ein Beweis, dass der Great Reset stattfindet.
Das sind natürlich dann die sehr extremen Erzählungen aus dieser Verschwörungswelt. Hast du jetzt auch gesehen, dass sozusagen auf dieser obersten Ebene dann, also wirklich in der Spitzenpolitik, das irgendwie auch raufspielt oder kommen diese Verschwörungen dann nicht mehr vor?
Also in Österreich finde ich es ja ganz spannend eigentlich, dass wir weniger so mit Trollfabriken und so zu kämpfen haben, dass es bei uns eher wirklich Spitzenpolitiker sind, die teilweise Verschwörungserzählungen verbreiten. Eben Ivermectin ist von Herbert Kickl angepriesen worden, Gerhard Hauser schreibt seinen Telegram-Kanal auch, glaube ich, von Durkrebs immer noch.
Also ein Europaabgeordneter der FPÖ.
Also es wird ganz klar verwendet, vielleicht wird es nicht so explizit angesprochen, sondern eher mit Codes. Also, ja.
Es war ja auch zum Beispiel ein Interview mit Frau Belakovic, also die Gesundheitssprecherin, das war zum damaligen Zeitpunkt, wo sie auch noch im Rennen war als mögliche Gesundheitsministerin bei einer schwarz-blauen Regierungsbildung, wo sie einer ORF-Journalistin unterstellt hat, dass ein Pharmakonzern sie bezahlen würde für ihre Fragen, die sie macht im ORF. So, also es ist natürlich etwas, was immer auch rausspielt, wo wir halt auch gesehen haben, vor allem innerhalb dieser Netzwerke, auf den eigenen Kanälen ist die Kommunikation sehr extrem. Also da ist eben natürlich nochmal
Also auf FPÖ-TV findet man all diese Themen auch vielleicht ein bisschen weniger extrem aufbereitet als in den Telegram-Kanälen, aber da haben wir genau die gleichen Themen, also die du angesprochen hast auch, so LGBTQ+, natürlich große Thema Migration und Wissenschaftsfeindlichkeit sowieso. Ja.
Jetzt kommen wir auch schon zu dem Ausblick, den wir exklusiv heute bekommen in dem nächsten Monitoring-Bericht, also den Folgebericht an Bundesstelle. Eine große Bitte, das nicht fotografieren, weil der Bericht wird erst im Juni veröffentlicht. Aufs nächste Slide mal gehen, bitte.
Ja, ich mag ganz frech die Chance nutzen, ein bisschen Werbung machen für unseren nächsten Bericht, den wir rausbringen werden. Wir haben noch ein Meeting, wo wir uns koordinieren müssen, das kommt noch. Haben wir uns ja im ersten Bericht angeschaut, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, heute gibt es Netzwerk noch, wenn ja, worüber reden Sie. Und für den nächsten Bericht, also der jetzt rauskommen wird, wollten wir nicht nur wissen, über welche Themen werden geredet, sondern auch, zu was wird aufgerufen eigentlich. Also was sind die Handlungsaufrufe, die da gepostet werden in den verschwörungstheoretischen Telegram-Kanälen mit einem Fokus auf Österreich eben. Und also da haben wir 7 Handlungsaufrufe identifiziert. Das war ein bisschen schwieriger als einfach nur nach Themen zu suchen, weil für die Themen haben wir einfach so Keyword-Listen gemacht. Wir haben halt eine Library von 60 Begriffen, die für ein bestimmtes Thema stehen, entwickelt und dann das durch unsere Nachrichten gejagt und geschaut, wie oft werden diese Begriffe verwendet. Bei unserem Handlungsaufruf geht es ja viel schwieriger. Das kann ja
Handlungsaufruf?
Naja, kauf mein Buch oder spende mir Geld. Und das kann ja sehr unterschiedlich formuliert werden. Das heißt, dafür haben wir so KI-Modelle trainiert. Wir haben so 2000 Nachrichten gegeben. Beispiele, wie schaut ein Handlungsaufruf aus? Also kauf mein Buch. Dieses Buch würde ich mir kaufen, vergiss nicht, also die ganze Formulierung, die ich dir geben kann, haben wir dieses Modell damit gefüttert und dann hat es für uns Handlungsaufrufe gesucht oder gefunden, die nach denen wir gar nicht gesucht haben. Genau. Und dann haben wir Unterschied zwischen monetären und politischen Handlungsaufrufen. Monetäre Handlungsaufrufe, da haben wir 2 identifiziert, das ist einmal kaufen ein Produkt und zum anderen spende mir Geld. Und die politischen Handlungsaufrufe, die wir identifiziert haben, waren unterschreibe diese Petition, wähle diese Partei bei der Wahl, mach bei uns mit, also nimm einfach teil bei uns, komm zur Demonstration und ein letzter, den ich vergessen habe. Ah ja, genau, komm zu unserem Event. Und die haben wir dann verglichen. Und das ist also ein wunderschönes Ergebnis aus meinen Augen, weil es sozusagen unsere Intuition, unsere Ahnung war aus dem händischen Monitoring, dass das rauskommen würde. Und zwar sieht man an diesem Graphen, dass sowohl die, also man hat einmal den Zeitverlauf hier unten und einmal die Anzahl der Nachrichten. Und man sieht in Orange die politischen Handlungsaufrufe und in Blau die monetären Handlungsaufrufe. Und man sieht, dass eigentlich beide Formen der Handlungsaufrufe parallel steigen zu Beginn. Das ist natürlich auch logisch, weil da entsteht das Netzwerk gerade, es werden immer mehr Nachrichten gepostet, dementsprechend werden auch beide Handlungsaufrufe mehr gepostet.
Wer es vielleicht nicht lesen kann, also es beginnt mit Jänner 2020, wo man sieht, ab 2021 beginnt dieses stete Wachstum, also mitten in der Pandemie-Hochphase.
Genau, man sieht dann auch hier so eben zu Beginn 2022, Ende 2021, da gibt es deutlich mehr politische Handlungsaufrufe und das ist der Moment, wo viel mehr zu Demonstrationen aufgerufen wurde, weil es die Hochzeit der Protestbewegung war. Und was dann spannend ist, dass dann sind diese Lockdowns alle vorbei und es pendelt sich alles ein bisschen ein. Und jetzt ab 2023, der Orange Graph, das sind die politischen Handlungsaufrufe, die nehmen deutlich ab. Also es wird weniger zu Demonstrationen aufgerufen, weniger aufgerufen, bestimmte Petitionen zu unterschreiben und gleichzeitig nehmen die monetären Handlungsaufrufe wahnsinnig zu, also die Aufrufe, Geld zu spenden oder Produkte zu kaufen. Das heißt, dass eigentlich aus dieser Plattform, die ja tatsächlich auch ein bisschen so eine Grassroots-Protestbewegungsnetzwerk war, wo am Anfang am aktivsten diese kleinen Gruppen waren, wie Salzburg wacht auf und Demo Netz Freiheit, die zu Demos mobilisiert haben, das Netzwerk gegründet und wurden dann inhaltlich, das haben wir im letzten Bericht schon rausgefunden, halt von diesen alternativen Medien und rechtsextremen Akteurinnen, wurde sozusagen die Diskurshoheit genommen und deshalb haben nur noch die Erzählungen eine große Reichweite gefunden. Und nicht nur, dass sie inhaltlich sozusagen gekapert wurde durch diese Bewegung, sondern auch, dass eigentlich aus dieser Protestmobilisierungsplattform eigentlich ein Vertriebsnetzwerk, eine Verkaufsplattform geworden ist. Und da eben relativ deutlich ein Geschäft mit der Angst betrieben wird auf dieser Plattform.
Also die Spendenaufrufe, die sind halt auffällig gewesen dann auch in den letzten Monaten, dass das immer mehr geworden ist, also bei Auf1 zum Beispiel, und dass denen ja auch angeblich das Konto gesperrt wurde und es läuft nur noch so lang und jetzt retten und so, das ist ja auch immer so ein totaler Aufruf. Was weiß man denn gesichert über die Finanzierung zum Beispiel von Auf1 und von den großen alternativen Programmen?
Leider gar nichts. Also sie legen weder offen, wie viele zahlende Abonnentinnen sie haben, noch sonst irgendeine Art der Finanzierung. Wir haben natürlich angefragt und keine Antwort erhalten. Felix und ich haben lange darüber gesprochen, wir sind auch auf keinen grünen Zweig gekommen, wo das Geld herkommt. Es gibt natürlich Theorien, dass da vielleicht Sponsoren dahinter stecken, vielleicht aus der oberösterreichischen Industrie, das sind aber alles nur Hörensagen. Und eine andere Sache ist, Stefan Magnet hat aber auch ganz gute Russland-Kontakte, zu einer russischen Eventmanagerin zum Beispiel. Also es wäre auch möglich, dass Geld von Russland kommt, aber wie gesagt, gesichert kann man das nicht sagen.
Das heißt, da ist keine Offenlegungspflicht auch?
Nein, also er hat auch ganz viele Firmen, die sehr verschachtelt sind, wo man aus den Geschäftsberichten auch nicht wirklich was rauslesen hat können. Also wir bleiben da auf alle Fälle dran, aber bis jetzt haben wir aus die Zähne dran ausgebissen.
Es gibt ja auch Kooperationen zum Beispiel mit Kopfverlag oder Heilnatur, also diese Firmen. Also inwieweit ist da auch Geld involviert in diese Zusammenarbeit?
Also das ist bestimmt eine super Symbiose für beide Seiten, weil eben Report 24 hat da die Möglichkeit, über eben diese Affiliate-Links vom Kopfverlag Geld einzunehmen und der Kopfverlag hat da ein super passendes Werbeumfeld. Also ich denke, da besteht so eine funktionelle Beziehung zwischen den beiden, weil sie nicht nur, nicht nur Report 24 betrifft. Also Kopfverlag ist, glaube ich, in all diesen verschwörungstheoretischen Kanälen ein wichtiger Affiliate-Werbepartner.
Eine letzte Frage noch, bevor ich dann gerne das eröffne für alle. Telegram war ja ganz lang werbefrei, wo man nicht genau gewusst hat, wie Telegram sich eigentlich finanziert. Also ich glaube, 6-7-größter weltweiter Kommunikationskanal. Seit einem Jahr ungefähr ist dort Werbung möglich. Habt ihr irgendwie gesehen, was das verändert hat, dass jetzt dort Werbung geschaltet werden darf?
Also ich habe mir, als du von dem Datum erzählt hast, nachgeschaut unseren Daten und im März 24, da passiert bei uns nichts Auffälliges. Also die Anzahl der Produktbewerbungen, also der Aufrufe, bestimmte Produkte zu kaufen, die steigt eher langsam und konstant über den ganzen Zeitverlauf. Das heißt, davor wurden auch schon Produkte beworben. Also
ich habe einen Beitrag in den Posting sozusagen,
genau,
als Zeige.
Genau, diese Anzeigen.
Also ich habe da bei Telegram nachgefragt, sie haben sich sehr bedeckt gehalten, aber das, was wir rausgefunden haben, ist, das sind eben Werbeanzeigen, die Werbetreibende dort schalten können. Sehr viel kommt aus dem KI- und Finanzbereich. Und die können dann sozusagen sagen, wir wollen einen Kanal schalten in der Sparte Lifestyle. Und dann wird es von Telegram sozusagen in diesem Kanal platziert. Also die Kanalbetreiber können sich, glaube ich, die Werbetreibenden gar nicht aussuchen. Und ich habe natürlich gefragt, wie viel lässt sich damit Geld verdienen. Und da war Telegram sehr bedeckt. Also man hat mir nur gesagt, das hängt davon ab, in welcher Sparte sich dieser Kanal bewegt. Also Lifestyle, Politik, Wirtschaft, Telegram kategorisiert ist und wie hoch die Aktivität ist in diesem Kanal und natürlich wie viele Abonnentinnen der hat. Und ich kann mir aber schon vorstellen, dass das eben eine Rolle spielen wird in der Zukunft für rechtsextreme Kanäle, verschwörungstheoretische Kanäle. Ich habe das auch schon in all diesen Kanälen gesehen. Also auf 1 hat's, Fleck hat's, Martin Sellner nutzt das und Martin Luther auch.
Ja, jetzt kenne ich mich aus, wo du es ein bisschen beschrieben hast. Das sind so automatische Anzeigen, die in den Newsfeed von bestimmten Kanälen gesendet werden. Und ich weiß noch, als es eingeführt wurde, dass die dann sich auch beschwert haben. Also ich weiß nicht, ob es jetzt so viel, also ob sie so getan haben oder ob es echt war, aber sie haben so Postings darüber gemacht, dass jetzt plötzlich Werbung auftaucht.
Man kann sich das aussuchen, laut Telegram.
Ja, ja, also. Das finde ich nicht so spannend. Ich hab's nicht. Es steht ja auch auf der Website von Telegram, dass die Kanalbetreiberinnen damit verdienen würden.
Schlecht, wenn man sagt, man ist komplett unabhängig und so. Wer mehr eben, also wie gesagt, das war halt wirklich nur ein Ausschnitt aus dem Magazin, ein thematischer. Es gibt noch wirklich sehr viel zu dem Thema, was wir da aufgearbeitet haben. Das sind, wie gesagt, 130 Seiten und wir haben, glaube ich, insgesamt 100 Jahre zu dem Thema aufgearbeitet. Also auch zum Thema Medienvertrauen, zum Thema Finanzierung, also da ist noch viel drinnen. Zum Thema Russland gibt es ein eigenes Kapitel auch. Also lesen Sie die aktuelle Ausgabe Propaganda auf der CRT und mit einer Mitgliedschaft können Sie unsere Arbeit am besten unterstützen und auch sehr gut, wenn Sie einfach